Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe.
Christian Jostmann. Das Eis und der Tod. Schwer lastete die Nachmittagshitze auf dem Hafen von Funchal. Die Dünung klatschte an die Mole und an die Rümpfe der Schiffe, die in der Bucht vor Anker lagen, aber nur die kleineren Boote ließen sich von ihr schaukeln, während die 5 oder 6 Überseedampfer keine Regung zeigten. Ein wenig abseits lag ein Dreimastschoner auf Rede, ein bauchiger und gedrungener Kahn, der durch seine dürftige Takelage und einen undefinierbaren dunklen Anstrich von den Dampfern mit ihren weißen Relings und bunten Schornsteinen abstach. Es geschah selten, dass ein Schiff in dem vielbesuchten Hafen mitten im Atlantik Aufsehen erregte, aber an diesem Schoner war etwas faul. Da waren sich die alten Männer, die ihre Nachmittage in den Cafés am Strand zu verbringen pflegten, einig. Es sei ein Forschungsschiff, hieß es, auf dem Weg ins ewige Eis. Was die Leute dort nur wollten. Es war keine 3 Monate her, da hatte eine britische Antarktis-Expedition in Funchal Station gemacht. Die Engländer hatten schöne blaue Uniformen getragen und sich benommen wie Gentlemen. Und nun dieser Schoner, der aussah wie ein Waschtrog mit Masten. Seit er vor 3 Tagen eingelaufen war, die Flagge Norwegens am Heck, wich seine Besatzung jedem Kontakt aus. Die Händler, die mit ihren Booten zwischen den Schiffen kreuzten, hatten die Norweger wortkarg abgefertigt, ebenso den Reporter der Lokalzeitung, der sich ihnen in der Hoffnung auf eine Story genähert hatte. Und Tutor Amada, der als Hafenarzt die Gesundheit der Ankömmlinge untersuchen wollte, hatte sich einer zähnefletschenden Meute gegenüber gesehen, Hunden oder eher Wölfen, von denen sich angeblich mehrere Dutzend an Deck tummelten. Tutor Amada, der ein friedliebender und außerdem ein schmächtiger Mann war, hatte auf dem Absatz kehrt gemacht. Später war ein großer Pferdekadaver hinübergeschifft worden, der Gestank hatte noch ewig über der Mole gehangen, und am nächsten Tag ein zweiter. Das Freudengeheul der Bestien war jedes Mal bis zur Kathedrale hinauf zu hören gewesen. Doch seit einer Weile war kein Lebenszeichen von dem Schoner an Land gedrungen. Er lag da, versunken in derselben Ruhe, die manchmal um diese Stunde den Hafen umgab, wenn man auf der Mole das Klirren von Besteck hören konnte und wusste, dass die Kellner oben im Reeds die Tische deckten, oder den rhythmischen Schlag eines Ruderpaares, der verriet, dass ein Boot zu einem der Schiffe hinausfuhr, so wie jetzt zum Norwegerschiff. Den beiden Matrosen an den Riemen rann der Schweiß von der Stirn und von den bloßen Unterarmen, während untätig im Heck 2 Männer saßen. Auf den ersten Blick war nicht zu erkennen, dass die beiden Brüder waren. Der eine trug die Kleidung eines gut situierten Geschäftsmannes, einen hellen Anzug mit Weste, über der sich eine silberne Uhrenkette spannte. Das glatte Gesicht schmückte ein sorgfältig gestutzter Schnurrbart. Die Züge des anderen waren zerfurcht wie die Rinde einer alten Eiche. Seine Augen lagen halb unter schweren Lidern verborgen. Dabei war er der jüngere der beiden. Das hervorstechende Merkmal an dem Mann war jedoch die scharfkantige Nase, die seinem Gesicht etwas Raubvogelartiges verlieh, etwas von einer geschnitzten Maske. Er trug eine Seemannsjacke und hatte die Ellenbogen lässig auf die Knie gestützt, im Unterschied zu seinem Bruder, der aufrecht saß. Die beiden sprachen kein Wort, auch ihre Blicke sagten nichts. Leon und Roald Amundsen dachten, jeder für sich, an das letzte Jahr zurück, an das Geheimnis, das sie miteinander geteilt hatten, und an die endlosen Vorbereitungen für diese Expedition, die sie gemeinsam geplant und organisiert hatten. Roald als deren Leiter und Leon als Geschäftsführer. Alles hing nun davon ab, wie die Männer an Bord reagieren würden, wenn sie das wahre Ziel der Reise erfuhren. Den Großteil ihrer 18-köpfigen Mannschaft hatten die Amundsen-Brüder genauso getäuscht wie den Rest der Welt. Nicht einmal der große Nansen, Übervater der norwegischen Polarforschung, war eingeweiht. Und König Hakon der Siebte hatte ihnen vor wenigen Wochen viel Glück für ein Unternehmen gewünscht, von dem er glaubte, dass es ins arktische Eismeer und hoffentlich zum Nordpol führen würde. Doch den hatten inzwischen die Amerikaner erreicht und damit die Amundsens veranlasst, ihre Pläne im Stillen zu ändern. Behende kletterten die Brüder die Leiter hinauf zum Deck ihres Schiffes, wo Leutnant Nielsen sie erwartete. Thorvald Nielsen wusste, wohin die Reise ging. Er war 29 Jahre alt, untersetzt und als Offizier der Handelsmarine bisher auf der Südamerika-Linie unterwegs gewesen. Hinter seinem pausbäckigen, harmlosen jungen Gesicht verbargen sich ein wacher Verstand und bissiger Humor. Roald Amundsen schätzte beides. »Und?« fragte er. »Alles klar, Skipper?« »Alles, wie befohlen, Chef. Die Männer sitzen unten und schreiben ihre Briefe.« »Gut, dann wollen wir sie mal zusammentrommeln, damit auch die, denen sonst nichts einfällt, etwas zu schreiben haben. Lassen Sie Anker einholen.« Wenig später dröhnte das Rasseln der Kette durch den Schiffsbauch. Aufgeschreckt durch den Lärm kamen die Männer die Leitern herauf. Einige murrten, was die plötzliche Hast solle. Doch als sie den Chef an Deck stehen sahen, neben ihm seinen Bruder und Nielsen, letzteren mit einem unterdrückten Grinsen im Gesicht und einer Karte unter dem Arm, verstummten sie. Ungewöhnlich genug. Der Chef trat nervös von einem Bein auf das andere. Irgendetwas lag in der Luft. Nielsen entrollte die Karte und heftete sie so an den Hauptmast, dass jeder sie sehen konnte. Für einige Augenblicke war es ganz still, und man hörte das Winseln eines der Grönlandhunde, der unter der Hitze litt. Alle starrten auf die Karte, auf der inmitten einer großen weißen Fläche die wenigen bekannten Küstenlinien und Inseln der Antarktis eingezeichnet waren. »Es gibt ein paar Dinge hier an Bord«, sagte Roald Amundsen mit seiner schrillen Stimme, »die ihr mit Misstrauen oder Verwunderung betrachtet habt, die Holzhütte etwa und all die Hunde. Aber darüber werde ich jetzt nicht sprechen.« Was ich sagen will, ist Folgendes. Es ist meine Absicht, südwärts zu segeln, einen Trupp auf dem südlichen Kontinent abzusetzen und zu versuchen, den Südpol zu erreichen. Amundsens Lampenfieber war verflogen. Souverän und lapidar setzte er seine Mannschaft auseinander, warum er sie hatte täuschen müssen. Dass der Nordpol, seitdem Cook und Peary um seine Entdeckung stritten, kein lohnendes Ziel mehr war, dass sie den Umweg über den Südpol, wenn er ihn öffentlich angekündigt hätte, niemals hätten machen dürfen, weil bekanntlich auch die Briten dorthin unterwegs waren und der junge norwegische Staat es sich mit seiner wichtigsten Schutzmacht nicht verderben wollte. Jawohl, das Wort Umweg habe er mit Absicht gewählt, denn um nichts weiter als einen Umweg handelte es sich doch. Nachdem sie auf dem Weg nach Alaska ohnehin Kap Horn umfahren mussten, nachdem man also schon da unten war und der Südpol greifbar nahe, wäre es doch schade, diese Chance auszulassen. Im nächsten Jahr könnten sie dann immer noch wie geplant ins nördliche Eismeer segeln. »Aber vorher«, sagte Roald Amundsen, »sollten wir den Briten ein Wettrennen liefern.« Wie sie dastanden, im Unterhemd barhäuptig, die Kinnladen unten, boten Norwegens Polarhelden einen komischen Anblick. »Hurra!« rief endlich Olaf Bjaaland, der siegesgewohnte nordische Ski-Champion. »Das heißt, wir werden die Ersten sein!«
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.